Heute sprechen wir mit Marc Thierry. Marc ist Gründer und CEO der DPE, der Deutschen Private Equity. Das sind 3 Milliarden Assets under Management. Sweet Spot ist der deutsche Mittelstand. Warum er sich das Segment ausgesucht hat und warum er auch genau deshalb, weil er da tätig sein wollte, selbst gegründet hat, das erzählt er uns im Podcast. Wir kriegen die ganze Geschichte, wie man einen Private Equity Fonds aufsetzt. Schritt 1 kann ich schon mal vorwegnehmen, du brauchst Geld. Ihr hört Behind the Sea, ich bin Franz Kubilum und wir gehen jetzt gleich rein in den Podcast. Wenn er euch gefällt, dann schickt ihn an eine Person weiter, die den Podcast auch hören sollte und lasst natürlich ein Abo da. Ich freue mich auf euer Feedback und wir legen los mit Marc Thierry, dem Gründer der Deutschen Private Equity. Jede Woche spreche ich mit Top C-Level Executives und ein Thema treibt sie alle rum. Personal. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen haben, ist und bleibt eine Herausforderung. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu, seien es permanente Rollen oder interimistische Leadership-Rollen und Projekte. Bei beiden Themen können wir sprechen, können wir euch helfen. Ich freue mich auf euren Kontakt und auf unser Gespräch und jetzt zurück zum Podcast. Marc, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich besuche euch heute hier in München. Ich habe mich in der Vorbereitung die ganze Zeit gefragt, wie gründet man eigentlich oder wie startet man eigentlich einen PE-Fonds? Weil das war irgendwie so die Hauptfrage, die sich mir im Kopf irgendwie rumgetrieben hat, als ich dich recherchiert habe. Und das werden wir heute wahrscheinlich irgendwann erfahren, oder?
Ja, auf jeden Fall, wenn du willst.
Sehr gut. Dann stell dich doch einmal vor, sag uns, was du heute machst und wo wir heute sind.
Ja, also wir sind hier bei uns im Büro. Mein Name ist Marc Thierry und ich habe die Firma in 2007 gegründet, bin auch jetzt noch voll im Tagesgeschäft tätig, kümmere mich im Wesentlichen um strategische Themen, Außenauftritt der Firma, insbesondere auch gegenüber unseren Investoren, Themen wie Marketing, auch in letzter Zeit AI. Ja, also ich bin noch voll drinne und habe immer noch sehr viel Spaß im Geschäft.
Sehr cool. Hier hören ja meistens Leute zu, die aus dem Geschäftswesen irgendwie kommen. Die sind natürlich Firmen, die kennen Private Equity, die wissen, was sozusagen die Kapitalbranche beinhaltet. Mhm. Aber sag doch noch mal kurz, was macht die DPE, Deutsche Private Equity? Und auch so ein paar vielleicht Kernfakten irgendwie.
Ja, gerne. Also wir investieren in mittelständische Wachstumsunternehmen. Dazu haben wir Gelder von institutionellen Investoren eingesammelt. Also im Wesentlichen Banken, Pensionsvermögen, Versicherungen, auch Family Offices. Wir verwalten derzeit etwa 3 Milliarden Euro und investieren das wirklich in der Regel in familiengeführte mittelständische Unternehmen, die aber ein gewisses Wachstumsprofil haben. Also typischerweise so rund um die, sagen wir mal, 5-15% organisch. Mhm. Und arbeiten dann wirklich mit diesen Firmen partnerschaftlich zusammen. Also nicht, dass wir ins operative Geschäft einsteigen, sondern wir bringen einfach die Erfahrung, die wir jetzt über 20 Jahre gesammelt haben, stark ein über die Beiratstätigkeit, aber auch sozusagen in den tagtäglichen Gesprächen mit dem Management. Und ich würde mal sagen, dass man über die Zeit doch sehr, sehr viel lernt, ja, über die ganzen Probleme, aber auch Chancen, die mittelständische Unternehmen haben. Und wir sind da, glaube ich, ein sehr, sehr guter Gesellschafter, um ja, unternehmerische Visionen irgendwie zu erfüllen.
Sehr cool. Wachstumsprofil hast du schon gesagt. Wie groß sind so die Firmen, die bei euch im Portfolio sind, so ungefähr?
Ist relativ breit. Also ich würde mal sagen, es geht so in der Regel bei 20 bis 30 Millionen Euro Umsatz los. Mhm. Bis hin zu 200, 300 Millionen Umsatz. Mhm. Aber ich muss sagen, der Sweet Spot ist wahrscheinlich eher so zwischen 50 und 150 Millionen. Mhm.
Ich habe viele Gespräche in den letzten 2 Quartalen zu dem Thema Nachfolgeregelung etc. geführt. Mhm. Da ging es am Anfang erst so ein bisschen darum, das war so mit einem meinem Freundeskreis, dass das natürlich auch Unternehmen sind, die machen so, weiß ich nicht, 500.000 bis 5 Millionen Euro Umsatz, also ja, eher so Family owned, 4-5 Leute irgendwie gefühlt. Die gehen dann alle in Rente und dann wollen die Kinder Podcaster werden oder so, ne? Ja. Zum Beispiel. Und dann gibt es aber wahrscheinlich auch dieses Phänomen in dem Bereich, wo ihr seid, oder?
Ja, also absolut. Nachfolge ist sozusagen eine der Quellen von Transaktionen für uns und eine Quelle, die schon seit bestimmt 30 Jahren den Investoren verkauft wird als die große Gelegenheit. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass wir jetzt demografisch bedingt jetzt wirklich mal ein Nachfolgeproblem haben in Deutschland. Es sind, glaube ich, knapp ein Drittel aller mittelständischen Unternehmen derzeit geführt von Personen, die 65 und älter sind. Und die brauchen in den nächsten 10 bis 15 Jahren Lösungen. In der Vergangenheit war es doch so, dass gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Arbeitsplätze und so weiter, also Sicherheit der Kundenbeziehungen, dass Unternehmer verkauft haben an große strategische Käufer. Also goldene Weg war an Siemens, Bosch oder Volkswagen zu verkaufen. Mhm. Da war man sich sicher, dass eigentlich das Unternehmen so weiter fortgeführt wird wie bisher. Das ist aber leider heutzutage nicht mehr ganz so, ja, zumal die großen Konzerne jetzt im Wettbewerb stehen weltweit, ist es doch schon häufiger so, dass dann sozusagen alle Zentralfunktionen dann in die Zentrale verlegt werden, ja, und wenn man Pech hat, wird auch noch die Produktion nach Rumänien oder Indonesien ausgelagert. Also dieser sichere Hafen, den sozusagen die deutschen Großunternehmen in der Vergangenheit geboten haben, der ist nicht mehr gegeben. Insofern ist Private Equity auch ja wirklich ein idealer Partner, weil wir wollen ja, dass das Unternehmen als solches intakt bleibt, weiter erfolgreich ist, größer wird, wächst. Sicherheit der Arbeitsplätze ist automatisch gegeben. Also von daher sind wir ein idealer Partner. Es ist nur leider noch nicht so richtig angekommen, sowohl bei den Unternehmern als auch unsere Politik, dass wir hier wirklich wesentlich ja, zu diesem Nachfolgethematik was beitragen können.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum, oder was sind noch so Gründe, das sind manchmal vielleicht dumme Fragen für dich, aber was sind noch so Gründe für Unternehmer oder für Unternehmerinnen da draußen, überhaupt mit Private Equity entweder zu verkaufen oder halt nicht, oder halt auch dabei zu bleiben, aber zu verkaufen? Also ein Grund ist natürlich, man will halt mal dann den Payday haben, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber was sind noch so Gründe?
Also ganz oft, und das wird mehr und mehr so, ist es einfach unternehmerische Pläne, die man hat. Ja? Also typischer Fall, der für uns auch ideal ist, muss ich sagen, ist ein 45-jähriger Unternehmer, der arbeitet 14 Stunden am Tag, hat sein Unternehmen in den letzten 5 Jahren verdoppelt, hat junge Kinder zu Hause, hat irgendwie 12 direkte Reports, die an ihn berichten, und er hat jetzt nochmal eine Verdopplung in den nächsten 2, 3 Jahren vor sich. Man merkt so langsam, ich komme hier an meine Grenzen und die Sache gerät ein bisschen außer Kontrolle. Und dann kommt er eben mit Private Equity Kontakt, ist dann bereit, irgendwie 60% zu verkaufen, ja, an uns, aber dann einen Gesellschafter dabei zu haben, der ihm sozusagen hilft, diese Professionalisierung, Institutionalisierung der Firma mit zu begleiten, ja, dass man ein vernünftig großes Management-Team hat, dass eine zweite Ebene eingezogen wird, sehr viel Prozesse, sehr viel Reporting, KPIs, ja, und auch einfach einen Sparringspartner hat, bei dem er Tag und Nacht anrufen kann, der die meisten Sachen schon mal erlebt hat und weiß, wie er sich fühlt und was für Sorgen er hat. Ja, und wir, das ist unsere Rolle, ja, und die wir liebend gerne reingehen. Haben wir genug Geschichten. Es ist auch das, glaube ich, was am Ende des Tages jeden bei uns im Team motiviert, ja, mit solchen Unternehmern zusammenzuarbeiten und wirklich zu sehen, was da entstehen kann.
Ja. Okay, ja, sehr interessant. Ich habe kürzlich auch mal im Urlaub so ein Buch gelesen über Private Equity und da wurde auch genannt oder gesagt, ja, also Private Equity bietet einem die Chance, sein Unternehmen mehrfach zu verkaufen. Mhm. Was bedeutet das?
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel der Beispiel, wo wir 60% kaufen und der Unternehmer bleibt mit 40% dabei. Oder die Unternehmerin, sollte ich sagen. Und dann, unser Ziel ist ja, am Ende des Tages 3 mal Geld zu machen. Das heißt also, die 40% werden dann noch mal mehr wert als das, was er im ersten Transaktion bekommen hat.
Okay, das heißt, man kann dann mit den überbleibenden Shares und dann dem Unternehmen, was vielleicht am Ende 4, 5 mal so groß ist, das sind ja so ungefähr die, oder was sind das so für Multiples, würdest du sagen?
Also wie gesagt, wir wollen auf das reingesetzte Geld wollen wir irgendwie 3 mal Geld verdienen. Das heißt also, sein Geld würde sich auch verdreifachen. Okay. Ja, wobei es dann auch oft so ist, dass wir dann zusammen nochmal ein Private Equity weiterverkaufen und er dann oder sie dann nochmal eine Runde weiter dabei bleibt und dann mit dem Geld, was wieder stehen bleibt, nochmal Geld verdienen. Also insofern kann man dabei bleiben, immer wieder von dem neuen Eigentümer irgendwie profitieren, der vielleicht was anderes an den Tisch bringt als der vorherige und so weiter das Unternehmen aufbauen.
Cool. Also ist ja definitiv natürlich auch interessant, wenn man es von der Perspektive natürlich mal betrachtet. A, weil man natürlich weiterhin dabei bleiben kann. B, weil die Firmen natürlich dann irgendwann mal 3, dann das Ganze nochmal, vielleicht mal 3 oder so, natürlich das Kuchenstück dann kleiner wird, im Verhältnis wird, aber größer wird im Ganzen.
Genau.
Okay, super spannend. Also ich glaube, dieses Thema ist super relevant. Ich glaube, der Mittelstand sollte sich da definitiv mit beschäftigen. Man kann da unten in den Shownotes auf jeden Fall mal zu euch rüber gucken auf die Seiten und dann findet man da alles dazu. Und wir machen natürlich auch noch eine zweite Episode mit euch, wirklich speziell zum Thema Private Equity. Da freue ich mich auch schon ganz, ganz doll drauf, auch mit deinem Kollegen, dem Guido. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Ja. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich gleich da an, wo du den Fonds gegründet hast. Wie lange ist das ungefähr her?
Das war jetzt vor 19 Jahren.
Vor 19 Jahren, okay. Ja. Dann erzähl mal, also was macht man als Erstes?
Als Erstes braucht man das Geld, ja. Ohne Geld hat man, kann man keine Firmen kaufen. Und das war damals so, dass ich noch im Job bei einer Firma namens Englefield in London Growth Buyouts gemacht habe, habe aber zum einen war eine gewisse Frustration gehabt, weil ein englischer Fonds, der noch nie in Deutschland investiert hatte, habe ich einige Sachen nicht durchs Investment Committee bekommen, was mega frustrierend war. Es waren auch Deals, der eine hat 15 Mal Geld gemacht, der andere 5 Mal. Es waren eigentlich goldene Opportunitäten, aber auch der Investitionsprozess war nicht so, dass das am Ende des Tages irgendwie objektive richtige Entscheidungen waren. Mhm. Also war eine gewisse Frustration da. Andererseits die Opportunität in Deutschland, eine neue Firma aufzumachen, war ziemlich offensichtlich. Ich hatte das Glück, dass ich mal 2 Jahre lang auf der LP-Seite war, bei der Allianz, die Investitionen in europäische Fonds verantwortet habe. Und wir haben damals, trotz massiven Drucks, auch in Deutschland Geld zu investieren, nicht einen einzigen PE-Fonds gefunden, in den wir investieren wollten. Ja, der deutsche Markt war damals sicherlich 10, 15 Jahre hinter den angloamerikanischen Märkten hinterher. Insofern haben wir Small-, Mid-, Large-Cap-Fonds gefunden, quer durch Europa und USA, aber nichts in Deutschland. Also die Opportunität war irgendwie für mich offensichtlich. Das hat mich gefuchst, dass es nicht diese Firma gab, die einerseits diese angloamerikanischen Best Practices hat, aber die dann sozusagen anwendet auf den Mittelstand mit einem tiefen kulturellen Verständnis, ja, wie deutsche Unternehmer denken, Unternehmerinnen. Also die Idee war da und wie es dann losging, vertrauliche Gespräche mit Investoren. Mhm. Um zu schauen, ob sie bereit wären, sozusagen einen neuen Fonds mitzumachen. Und habe dann tatsächlich sogar 3 gefunden, die alle bereit waren, sozusagen als Einkehrinvestor zu agieren. Mit einem der 3 habe ich dann ein Termsheet unterschrieben und in dem Moment dann erst gekündigt. Also doch schon ein bisschen Risk Management betrieben, was meine eigene Karriere betraf. Das war dann im Mai 2007 und dann hat es nochmal 6 Monate gedauert, bis die Fondsverträge alle ausverhandelt waren. Und dann ging es im Dezember los.
Nicht schlecht. Ja. Ist man dann, wenn man quasi sagt, also man ist einer von den 3, du hast vorher gesagt LP, das ist Limited Partner, das ist dann ein Limited Partner, oder?
Richtig, genau.
Okay, also Limited Partner bedeutet, man ist nicht im Fonds selber, aber man gibt quasi Geld dem Fonds.
Richtig, genau. Das war in dem Falle eine Tochter der ING-Gruppe, die das Geld bereitgestellt hat und damit konnten wir dann starten.
Okay. Und so ein Fonds, aus was braucht man für einen Fonds, um zu starten, so an Leuten oder an Knowledge?
Ja, also man muss natürlich, und das ist eine Grundvoraussetzung, der überhaupt, dass einem jemand Geld gibt, braucht einen Track Record, den ich mir aufgebaut hatte vorher. Ich glaube, ein tiefes Verständnis des Marktes. Ich hatte damals auch noch in meinem Pitch-Deck im Dezember 2006, dass da eine globale Finanzkrise kommt, losgetreten in den USA. Da bin ich auch auf ein paar offene Ohren gestoßen. Das war sehr freudig. Also die Erwartung war, dass man dann auch in dieser Krise sehr gut einkaufen kann. Ich glaube, am Ende des Tages braucht man auch ein gutes Netzwerk. Ja, also wir haben die ersten Mitarbeiter, die wir eingestellt haben. Davon kannte ich einige. Man muss natürlich auch ein Netzwerk haben, dann auch gleich Transaktionen zu sehen, wenn man startet, damit das nicht ewig dauert, bis die ersten Euros investiert werden. Auch meinen Mitgründungspartner Volker Hichert kannte ich zu dem Zeitpunkt schon lange. Das war ein großer Vorteil, weil er hier in Deutschland vor Ort war. Ich war ja damals noch in London. Also man muss schon so ein paar Ingredients haben, um dann wirklich loslegen zu können am Tag 1.
Okay, verstanden. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, man hat ja dann erstmal nur eine Idee. Ne? Du kannst noch nicht richtig jetzt den Investoren zeigen. So, also ne, du hast halt erstmal die Idee, dass dann Delta ist sozusagen im PE-Markt und dann geben die dir da sozusagen eine Zusage, dass sie dir Geld geben.
Ja.
Und was wäre denn jetzt zum Beispiel passiert, wenn du keine Transaktionen hättest vorweisen können? Hättest du es dann einfach denen zurückgegeben und dann wäre nichts passiert oder wie? Wie ist
das? Ja, also wenn wir das Geld nicht investiert hätten, dann, das wird ja abgerufen. Ist ja nur ein Commitment. Also wir müssen Transaktionen finden, die dann sozusagen intern beschließen und dann Kapitalabruf schicken. Mhm. Und der wurde dann auch immer bedient, auch während der Krise. Das war sehr erfreulich, weil auch da die ING-Gruppe hat ja größere Probleme gehabt. Aber ja, also wenn wir nichts gefunden hätten, wäre quasi nichts passiert, außer dass wir ein paar Kosten gehabt hätten.
Okay, verstanden. Und wenn ihr was findet, wie ist dann der Prozess? Dann müsst ihr intern ja euch als also im Fonds abstimmen. Ja, wir machen das Investment. Spricht man dann auch mit den LPs und sagt, müssen wir denen hier committen oder sagen die so, nee, wir haben
da komplette Discretion.
Ah, okay, verstanden. Das heißt, ihr dürft es entscheiden und sobald man einmal quasi auch investiert hat als LP, ist es halt so, okay, ja. Hope for the best.
Ja, es ist tatsächlich so. Das ist eine dieser Anlagenklassen, wo man wirklich den Leuten, denen man das Geld gibt, vertrauen muss. Ja.
Okay.
Das ist 10 Jahre Laufzeit dieser Fonds und dann wird er in der Regel auch noch um 2 Jahre verlängert. Mhm. Das heißt, das ist illiquide für 10 Jahre und wenn man es in die falschen Hände gibt, keine so gute Idee. Also schon eine sehr, sehr starke Vertrauensbasis da zwischen den Leuten, die Investitionsentscheidung auf Ebene der Investoren tätigen und den Akteuren innerhalb des Private Equity Fonds. Mhm.
Aber PE ist schon eher so ein Investment-Vehikel für, sag ich mal, institutionelle oder Family Offices und sowas, oder? Das ist jetzt nicht für Privatpersonen?
Bisher noch nicht. Ich glaube, da muss man, glaube ich, eine große Welle geben, weil es jetzt Plattformen gibt, die auch Privatpersonen Zugang zu dieser ersten Klasse geben. Mhm. Gibt es Moonfair, Liquid und verschiedene andere. Wo es bei 200.000 Euro losgeht. Aber da wird jetzt, die Erwartung ist, dass sich das Kapital für den Private Equity Markt in den nächsten 10 Jahren nochmal verdoppelt. Mhm. Und das kommt zum großen Teil eben aus Privatvermögen, die über die großen Plattformen eingesammelt werden.
Okay, verstanden. Gut, du hattest vorher gesagt, Track Record braucht man, weil kann jetzt nicht jeder sozusagen Geld einsammeln und sagen, man kauft dann Firmen oder kann jeder machen wahrscheinlich, aber wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich. Wie hast du diesen Track Record gekriegt? Sprich, was hast du vor 2016, 2017 gemacht?
Ja, ich gehe mir vielleicht mal ganz weit zurück, weil es auch am Ende des Tages doch eine gewisse Relevanz hat für die Berufswahl und auch, was uns im Teil auch erfolgreich gemacht hat, glaube ich. Und zwar komme ich aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie. Wir haben Ampullen hergestellt und waren einer der Weltmarktführer. Mhm. Und wirklich vom Kindesalter habe ich eigentlich in dieser Fabrik mitgearbeitet, weil eindeutig, unzweifelhaft die Erwartung war, dass ich das Unternehmen übernehme. Mhm. Also erst im Lager gearbeitet und dann Qualitätskontrolle, Verpackung und dann am Ende die Maschinen bedient. Und habe diese Kultur in einer Kleinstadt, in so einer Unternehmerfamilie drin zu sein, voll mit aufgesogen, auch mit allem, was dazugehört. Also auch gerade die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern ist eins dieser Themen gewesen, die einfach omnipräsent war, wenn mein Großvater durch die Fabrik gelaufen ist mit mir an der Seite. Das war eine große Familie. Es kam dann doch leider anders, weil das Unternehmen verkauft wurde, bevor ich soweit war. Mhm. Und bin dann erstmal ins Investment Banking eingestiegen für 2 Jahre. Habe dann mein MBA in Boston gemacht. Und das M&A-Geschäft hat mir sehr, sehr stark sehr gefallen, weil es irgendwo sehr analytisch war. Man konnte Firmen durchanalysieren, relativ viel Verantwortung gehabt zu damaligen Zeiten. Also diese Finance-Seite hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es fehlte die Nähe zu den Unternehmen. Ja? Man hat da ein Projekt gemacht, Unternehmen verkauft. Vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig, dass ich viel Treuhandprivatisierung damals gemacht habe, wo es wirklich darum ging, für die Unternehmen auch Lösungen zu finden. Ja, die waren ja zum großen Teil nicht wettbewerbsfähig global. Und dass man da den richtigen Käufer fand, der auch diese Unternehmen erhalten konnte, trotz ihrer Position. Also so M&A als Lösung für mittelständisches Wachstum war mir wichtig. Und insofern hat sich dann Private Equity angeboten nach meinem MBA. Und es war eigentlich klar, dass ich das machen wollte. Ja? Also eine Verbindung von der Finanzwelt, aber dann in der Zusammenarbeit und Förderung von mittelständischen Unternehmen. Und so bin ich dann bei Apax eingestiegen erst in London. Bin dann von dort zu Morgan Stanley Capital Partners eine Zeit lang gewesen. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, 2 Jahre auf der anderen Seite. Und das war nochmal extrem wichtig und wahrscheinlich die 2 Jahre, wo ich am meisten unserer Branche gelernt habe, weil ich dann die LP-Perspektive hatte. Mhm. Ich konnte mir dann wirklich in der Zeit ein paar hundert Private Equity Firmen angeschaut. Alles, was da gut und schlecht läuft, alle Fehler, die man machen kann, aber auch alle Best Practices. Auch gelernt, dass sozusagen Private Equity für jedes Land anders aufgestellt sein muss. Da eben erkannt, dass für Deutschland die Lösungen, die da waren, nicht optimal waren. Ja? Und dann gab es noch einen weiteren Zwischenschritt, aber da war der Weg eigentlich schon vorgezeichnet, dass ich mal DPE gründen würde.
Okay, also ist der Track Record schon irgendwie durch, sag ich mal, Banking, M&A oder halt selber Private Equity
gekennzeichnet? Genau, in den vorherigen Stationen habe ich viele Investments getätigt und die auch entsprechend erfolgreich waren, dass dann der Track Record da war.
Ist das so das klassische Profil, was ihr auch habt? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, bei uns arbeiten eigentlich hauptsächlich Investmentbanker, M&A.
Ja, ist tatsächlich so. Es ist immer noch sozusagen, das Grundzeug ist sehr, sehr wichtig. Und mit der Erfahrung lernt man eben auch sehr viel über die Branchen, über die Art der Situation, die vielleicht erfolgreich oder weniger erfolgreich sind.
Okay, verstanden. Wenn du jetzt so zurückguckst auf den Weg vor der Gründung, was würdest du sagen, war so das eine Thema, wo du sagst, okay, also diese, weiß ich nicht, diese Rolle oder diese Entscheidungen, die ich da getroffen habe oder die Haltung, die ich hatte, ne, also das war für mich so das Wichtigste dafür, dass ich später mal auch dann, jetzt hast du ja erfolgreich gegründet, kann man jetzt ja so sagen.
Ja,
ne?
Ja. Also ich glaube schon, dass es irgendwie dieses Unternehmergehen, glaube ich, eine wesentliche Rolle gespielt hat. Dann war ich aber auch eine Zeit lang auf diesem idealen Karrieretrack, ja. Richtige Ausbildung, Harvard MBA, auch in den richtigen Firmen gearbeitet. Und es gab trotzdem nochmal so ein bisschen dieses Hemmnis, ja, sozusagen diesen Pfad irgendwo zu verlassen. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Kombination, mal selber was machen zu wollen, auch die unternehmerische Freiheit zu genießen, das war mir wichtig. Und erkannt zu haben, dass es in Deutschland da eine Marktlücke gibt, das waren so die Kombination der Faktoren, die mich dann bewogen hat, diesen Schritt zu gehen. Jetzt ohne so gleich am Tag eins zu kündigen und dann einfach mal loszurennen, sondern schon erstmal Investoren gefunden, bevor ich dann wirklich den Schritt genommen habe.
Okay. Also für dich war wirklich der Unterschied zwischen, ich arbeite in einem PE-Fonds und ich mache meinen eigenen, ja, so ein bisschen habe ich vorher rausgehört, dass du die Deals, die du machen wolltest, nicht durchgekriegt hast, oder?
Das war die Frustrationszeit, aber ich glaube, genauso schwerwiegend waren die Opportunitäten, die ich gesehen habe. Ja.
Ah, okay.
Hier mal was anderes anzubieten, auch wachstumsorientiert. Der deutsche Markt, muss man vielleicht im Hintergrund wissen, war damals noch sehr LBO-lastig. Ja. Man hat irgendwie eine Firma investiert, sehr viel Leverage draufgepackt, das runtergezahlt. Viermal im Jahr ein Board-Meeting gemacht und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat man das Management ausgetauscht. Ja. Das war so der Modus. Und was ich dann eben gesehen habe bei einigen Fonds, bei denen ich dann auch bei der Allianz investiert habe, ist, dass die PE-Fonds wirklich am Tag 1 da reingegangen sind mit eigenen Mannschaften, ganz stark intensiv das Management beraten haben und wirklich einen kompletten Step-Change in der Entwicklung der Firma hingekriegt haben. Ja. Mhm. Und das war komplett fremd in Deutschland. Ja. Kommt natürlich auch mit seinen eigenen Herausforderungen, weil in Deutschland geht das nicht. Ja. Wenn wir uns partnerschaftlich aufstellen mit mittelständischen Unternehmern, dann gehen wir nicht am Tag 1 rein und versuchen, die Welt zu verändern. Ja. Sondern wir versuchen wirklich partnerschaftlich die richtige Strategie zu finden, mit der das Unternehmen dann schneller und erfolgreicher wächst.
Verstanden.
Also es muss dann schon auch sehr mittelstandsspezifisch sein, was man da sozusagen anbietet.
Jetzt ist ja die CEO-Rolle in einem PE-Fonds anders als jetzt vielleicht in einem, sag ich mal, produzierenden Gewerbe oder generell.
Absolut,
in der
Firma. Ja.
Was sind denn da so die Unterschiede?
Also zum einen, ich glaube, es geht damit los, dass wir einfach zahlenmäßig, wir sind knapp 70 Leute, also von daher kein Riesenteam, wenn man das vielleicht von einem produzierenden Unternehmen kennt. Und ich würde mal sagen, auch das Profil der Mitarbeiter ist stark anders im Schnitt, weil wir hoch ausgebildete, hoch ambitionierte, auch sehr erfahrene Leute haben, ja, die sehr ambitioniert sind, aber auch, wenn wir sagen, gewissermaßen kompetitiv sind. Also es hat von daher ist es ein Unternehmensumfeld, wo wahnsinnig viel gearbeitet wird, also auch sozusagen Business Development sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite der Firmen on Steroids. Also es hat eine andere Dynamik, als das, glaube ich, in vielen Unternehmen, Konzernen der Fall ist.
Okay. Was sind dann so die zwei, drei entweder Gewohnheiten oder Eigenschaften oder so, die dich on track halten? Also wo du sagst, so darauf kommt es an, da muss ich immer gut bleiben, das muss ich immer weiterentwickeln.
Ja, ich meine, zwei Sachen fallen mir da ein. Das eine ist so kontinuierliche Verbesserung. Ja, ich glaube, wenn man über Leadership nachdenkt, dann ist es sehr verlockend, einfach zu sagen, ja, es ist die große Rede oder diese einzelne Maßnahme, ja, die dazu führt, dass man erfolgreich ist. Das ist es nicht, glaube ich. Ja. Ich glaube, man muss am Anfang eine Vision haben und dann wirklich tagtäglich kleine Schritte nach vorne machen, um diese Vision umzusetzen. Mhm. Und das heißt, dass man immer versucht, ja, sozusagen im Rahmen des möglichen Besten voranzukommen. Ja. Also ein gewisser Perfektionismus, glaube ich, gerade bei unserer Branche auch wichtig, ja, weil wir mit viel Geld umgehen, können uns nicht viele Fehler erlauben. Und dass man permanent lernt, ja, auch von den Wettbewerbern und das, was sozusagen übertragbar ist auf das eigene Geschäftsmodell, auf die eigene Investitionsstrategie, aber auch auf mittelständische Firmen, dass man das übernimmt und umsetzt, ja. Also Continuous Learning ist, glaube ich, eine Sache, der ganz wichtig ist. Mhm. Ich glaube, dass das Zweite ist, ist eine Kultur in der Firma zu etablieren, die sehr, sehr stark auf Zusammenarbeit, auf Kooperation ausgerichtet ist. Wiederum vor dem Hintergrund, dass Leute doch ja ein bisschen competitive sind. Ja, ich glaube, alle von uns sind competitive. Und damit geht dann her, dass was man auch bei den Investmentbanken lernt, dass man versucht, ja, seine Karriere so schnell wie möglich nach vorne zu bringen. Mhm. Aber der Firma, die Firma kommt nur dann wirklich gut voran, wenn man als Team zusammenarbeitet, ja, und Dinge voranbringt. Und diese Kultur zu schaffen, das ist sehr wichtig und die auch zu erhalten. Ja. Ich glaube, das ist sehr einfach am Anfang, wenn man irgendwie 10, 20, 30 Leute ist. Sobald man dann wächst, wird es immer schwieriger, weil es dann doch hier und da Lager bilden. Mhm. Und immer wieder diesen Spirit reinzubringen, dass wir nur gemeinsam kollektiv gut sind, das halte ich für ganz, ganz entscheidend.
Okay. Dann das erste Thema, kontinuierliche Verbesserung. Wie machst du das? Was sind so deine Medien oder eben deine tagtäglichen kleinen Schritte, die du da machst? Ja.
Also ich bin glücklicherweise in der Lage, dass ich permanent mit Investoren auch rede, ja, mit denen ich dann im Dialog bin über das, was unsere Wettbewerber machen. Also sozusagen diese aktive Marktteilnahme hilft da unheimlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese auch viel, was sozusagen in Branchenberichten rauskommt, Podcasts, da gibt es mittlerweile immer mehr. Kommen immer wieder Ideen hoch, ja, was jetzt der Wettbewerber in Dänemark macht. Mhm. Und das müssen wir da auch mal ausprobieren. Ja. Also das ist vieles dessen, wo man dann Impulse setzen kann. Und ansonsten ist es auch einfach die Standards hochhalten. Ja. Das war auch gerade in der Anfangsphase extrem wichtig. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich da teilweise nächtelang Memos, ja, nach mehr Struktur und Rechtschreibfehlern durchsucht habe, weil ich einfach von vornherein so einen gewissen hohen professionellen Standard etablieren wollte. Und das muss man eben nachhalten. Ja? Und ich glaube, das hat sich auch in dieser Organisation glücklicherweise, es ist ein Selbstläufer geworden, das machen jetzt die Kollegen, die das tun. Aber immer die Standards hochzuhalten, ist extrem wichtig, glaube ich, in unserem Geschäft. Mhm.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Übergang zur Kultur, oder? Weil durch solche Sachen, oder wie definiert man das eigentlich? Also Kultur ist so ein schwammiger Begriff, ne? Viele Leute sagen, das ist das, das ist das, das ist jenes. Ich finde, es ist, was man halt so im täglichen Leben toleriert auf der einen Seite, ja? Weil wenn jemand zum Beispiel immer zu spät kommt im Meeting und man sagt, das passt, weil der war bei einem Kundentermin, dann ist die Kultur Client First. Ja. Egal, was danach ist. Ja. Ist ja auch ein fairer Punkt, kann man ja so machen. Ja. Aber hast du dich da mal hingesetzt und gesagt, was ist eigentlich unsere Kultur? Die besteht aus hohen Standards und so weiter, oder wie?
So nicht. Ich glaube, dass das Ziel war mehr dieses Thema Kollaboration und Kooperation, Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig aushilft. Das ganz wichtiges Thema ist auch Training, ja, der jüngeren Mitarbeiter. Mhm. Das ist ganz entscheidend, glaube ich, in unserer Branche, dass wir intern Talent entwickeln, weil es einen zu hohen Wettbewerb gibt und zu hohe Risiken, wenn man extern sozusagen rekrutiert. Das ist ein wichtiger Komponente der Kultur. Und das andere ist tatsächlich Empathie, ja, Wertschätzung, dass man den Leuten sagt, wenn Sachen gut laufen. Ich habe am Anfang, als wir Deals gemacht haben, den Leuten eine Flasche Champagner auf den Tisch gestellt. So Kleinigkeiten, die dann aber doch meinen Mitarbeitern zeigen, dass sie wichtig sind und gesehen werden. Ich würde mal sagen, das ist mittlerweile auch wieder wichtiger geworden, weil für viele es mehr Optionen gibt. Ja, wir haben uns von einer Cottage Industry, die es vielleicht vor 20 Jahren noch war, mittlerweile in eine relativ institutionelle Breitindustrie entwickelt. Mhm. Das kommt bei den großen Firmen mittlerweile mit sehr vielen Prozessen, da ist man schon wieder fast wie im Konzern angestellt. Bei uns haben wir es da besser. Die Leute wurden in der Vergangenheit einfach ausgenutzt, ja. Da wurden 18 Stunden Tage in der Reihe wurden abgefordert. Und jetzt die jüngeren Generationen, die wollen das nicht mehr. Die haben auch zig verschiedene Möglichkeiten, draußen zu arbeiten. Sondern diese Menschlichkeit, die man, glaube ich, in der Firma haben muss, wird deswegen auch wieder viel wichtiger, ja. Mhm. Um die richtigen Leute zu finden und sie auch zu halten.
Mhm. Vielleicht noch eine vorletzte Frage, weil es natürlich so ein Tenor ist, dieses viele Arbeiten, das geht durch Banking, Private Equity, Beratung und so. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Beratung war, es war halt immer so, dass man jedes Meeting, was stattgefunden hat, musste man halt vorbereiten. Also man hat eine Mail geschickt, das ist das Meeting, das ist der Outcome, freue mich drauf und so weiter. Ja. Dann die Dokumente, dann hat man das Meeting geführt und dann hat man das Meeting nochmal nachbereitet, also nochmal Follow-up, danke fürs Meeting, das war der Outcome, hier sind die Dokumente. Deswegen ist es ja so viel Arbeit dann am Ende des Tages, weil du könntest natürlich auch einfach nur das Meeting machen, das nächste Meeting, bist du nach 8 Stunden durch oder wie auch immer. Aber dadurch, dass es dann sich natürlich nochmal mal 3 oder nach mal 1,5 oder so streckt, ist es der hohe Standard oder ist es FaceTime im Office sozusagen? Weißt du, was ich meine? Also
am Ende des Tages ist es wirklich, was FaceTime ist entscheidend, glaube ich, dass man Zeit miteinander verbringt. Was mir jetzt auch persönlich sehr schwer fällt, weil ich permanent auf der Straße bin, um irgendwelche Investoren zu treffen. Also mein Kalender sind wir schon 2-3 Monate voraus ausgebucht. Und das ist ein echtes Dilemma, weil ich eigentlich lieber mehr Zeit im Büro verbringen würde, aber es ist einfach diese Rolle des Fundraisings, was bei uns gerade jetzt ansteht, geschuldet ist, dass ich einfach nicht viel Zeit hier verbringen kann. Aber ich habe Kollegen, die es glücklicherweise tun und sozusagen auch da Kulturträger sind in der Firma.
Cool. Letzte Frage, was würdest du machen, wenn man dir das jetzt alles verbieten oder halt wegnehmen würde und du hättest jetzt alles beruflich, ne? nicht privat, beruflich das jetzt alles erstmal nicht mehr?
Fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, ich glaube, ich habe immer, das kam vielleicht auch durch, gerne gelernt, Sachen dazugelernt. Also Continuous Learning. Und ich glaube, ein Bereich, wo ich leidenschaftlich bin, ist Wein. Wobei ich da noch relativ wenig weiß sozusagen über wirklich die Arbeit im Weinberg und im Keller. Also da würde ich wahrscheinlich versuchen, noch einiges zu lernen. Und auf der Flipseite würde ich ganz gerne auch Wissen weitergeben. Ja, ich mache schon seit einiger Zeit Mentoring von Studenten, auch von speziell Frauen in unserer Branche und auch einigen Startups. Und ich würde versuchen, das mehr zu machen, vielleicht auch ein bisschen zu skalieren. Ja.
Cool. Danke, dass du dabei warst. Also ich fand es sehr interessant, auch persönlich von dieser Branche ein bisschen zu lernen. Und meistens ist es dann so, wenn ich zumindest es auch interessant finde, ist die Zuhörer auch halbwegs interessant. Schickt uns gerne Feedback und vielen Dank, dass du dabei warst.
Nee, vielen Dank fürs Gespräch.
Super. Ja, wer jetzt noch dabei ist, der hat bis zum Schluss durchgehört. Vielen Dank. Ich freue mich immer über Feedback. Ihr könnt gerne auf mich und auch auf Marc zukommen. Wir haben die Links unten in den Shownotes. Sowohl zu den Webseiten als auch zu LinkedIn. Das heißt, ihr könnt gerne auf uns zukommen und fragen, wenn ihr Feedback habt. Ich kann natürlich auch gerne ein Intro machen, wenn es irgendwas Seriöses oder sogar Interessantes ist. Ihr habt ja jetzt gehört, was Marc macht. Insofern habt ihr vielleicht auch irgendwo Berührungspunkte geschäftlich. Und ja, das Ganze ist nur möglich, weil ich noch einer Doppelrolle nachgehe. Das heißt, ich bin ja auch bei Atreus, bei Hydrogen Struggles. Sprich, wenn ihr gerade Themen habt, die im Personalbereich euch rumtreiben, habt ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, kommt gerne auf mich zu. Es können permanente oder interimistische Herausforderungen sein. Wir haben dann einen sehr, sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool und freuen uns natürlich auch einfach mal über ein Erstgespräch und Kennenlernen. Marc, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.